Da kam echt eine Katze aus dem Gebüsch. Sie liebte Katzen und Hunde über alles. Kam eine Katze aus dem Gebüsch und sitzt da vorhin hin und hat alle beobachtet, was wir jetzt hier tun.
Bei der Beisetzung?
Bei der Beisetzung, ja. Die saß, bis alle weg waren.
Du glaubst, es war die reinkarnierte Mutter?
Ich glaube, das war, kannst du es zusammenspielen? Ich glaube, es könnte die Mutter gewesen sein, die nochmal einen Abschiedsgruß dir schicken wollte.
Der Sänger Christian Leis und sein ungewöhnliches Erlebnis am Grab der Mutter. Christian Leis hat was zu erzählen. Zum Beispiel auch über seinen Partner, mit dem er seit 22 Jahren zusammen ist und den er jetzt auch der großen Öffentlichkeit vorgestellt hat. Warum jetzt? Mir hat er es erzählt. Und wir haben auch über Christians verzweifelte Suche nach seinem Vater gesprochen. Eine Geschichte mit filmreifer Auflösung. Ich wünsche viel Spaß mit Christian Leis.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Christian Leis ist bei mir. Herzlich willkommen, Christian.
Hi, ich freue mich, hier zu sein.
Du siehst total nach Urlaub aus. Ja, kurzärmliches Hemd, ja, so richtig schön Sommer.
Warm und ich ziehe mich mal luftig an, kein Sakko. Ich habe das, muss jetzt luftig sein und im Studio ist auch immer sehr, sehr warm und es ist angenehm kuschelig, es ist kühl hier drin. Mhm. Freut mich jetzt, dass ich luftig da sein kann.
Aber du bist natürlich nicht auf dem Sprung in den Urlaub oder kommst aus selbigem, weil du hast gerade richtig zu tun. Du bist viel unterwegs.
Ich habe richtig zu tun, ja. Ich bin jetzt gerade viel unterwegs. Heute bei euch, dann morgen bin ich in München, dann gehe ich nach Erding, am Sonntag fliege ich nach Kreta. Also es wird mir nicht langweilig und am Wochenende, nächste Woche, bin ich ja schon wieder bei IWS.
Ist natürlich das neue Album, das da dahinter steckt, das dich so durchs Land treibt, aber ich glaube auf erfreuliche Art und Weise. Du kannst zufrieden sein, das Album heißt Anders und hat viel Aufmerksamkeit bekommen. Wie läuft es bisher aus deiner Sicht?
Du, mega, es läuft. Ich krieg so viele tolle Zuschriften von Menschen, die sagen, das ist mein bestes Album ever, was ich je gemacht habe. Mhm. Es ist ja auch meine Lebensgeschichte in dem ganzen Album drin verpackt. Ich bin ja 60 geworden, das weißt du ja, und ich wollte eigentlich, ich bin ein Mensch, der sehr, sehr faul im Lesen ist. Kochbücher lese ich natürlich gerne, aber andere Bücher kann ich einfach nicht lesen. Ist mir dann einfach irgendwie zu langweilig oder nicht zu spannend. Und ich habe gesagt, ich möchte meine Biografie singen.
Okay.
Und somit habe ich mein ganzes Leben von meiner Geburt bis zu diesen 60 Jahren auf dieses Album gepackt, was ich Anders genannt habe.
Tatsächlich, du schreibst so von der ersten Musik, die du gehört hast, von der Spieluhr, der Tod der Mutter ist verarbeitet.
Das ist alles mit vertreten. Ich habe ein Songwriting-Camp gehabt, da war es noch alles noch von zu Hause aus mit verschiedenen Komponisten und Textern und ich habe jedem eine Lebensgeschichte von meinem Leben erzählt. Bei dem Schreiben habe ich es nicht so.
Aber nicht jedem alles, sondern
also
dann
jedem,
Teile.
Jedem ein Teil aus meinem Leben. Also okay. Großteil, da war alles dreht sich um Musik. Das war für mich dann so: Du kommst auf die Welt, kriegst als ersten einen Klaps auf den Po. Dann kommt die erste Spielo, die aufgezogen wird, wo du als erstes mit Musik in Berührung kommst. Der erste Kuss, der erste Schmerz, der erste Verlust, was da jemand bist. Und es begleitet mich. Und ich weiß auch genau, irgendwann mal gehe ich von dieser Welt und da wird auch Musik dabei sein. Also ist mein Leben von A bis jetzt nur mit Musik geprägt gewesen.
Weil ich den Titel recht eindrücklich finde, ist Ich lebe jetzt für zwei, heißt er. Da verarbeitest du den Tod deiner Mutter. Du bist in den Urlaub geflogen und hast verpasst, wie sie gestorben ist. Also du konntest nicht bei ihr sein.
Es war eine ganz komische Situation. Es war Januar. Ich bin am 6. Januar in die Karibik geflogen. Mhm. Und meine Mutter war ja schon im Pflegeheim. Sie ist ja gestürzt und hat damals nichts gesagt. Und plötzlich konnte die von einem Tag auf den anderen nicht mehr laufen. Und dann kam raus, irgendwann nach Monaten, doppelter Wirbelbruch. Und da sie keine altersgerechte Wohnung hatte, musste ich sie ins Pflegeheim geben. Die hat ein wunderschönes Pflegeheim gehabt und war auch sehr, sehr zufrieden mit, also am Anfang war es für sie sehr, sehr schwierig. Hat gesagt, jetzt habe ich eine große Wohnung gehabt, jetzt habe ich nur noch zwei Möbelstücken können mitnehmen. Es war für sie schon schwer. Aber irgendwann hat sie das dann auch verstanden, dass es nicht anders geht und hat dann gesagt, Junge, ihr habt alles recht gemacht. Dass ich fühle mich wohl hier und ich fühle mich behütet. Und ich habe dann zu ihr gesagt, Jahr später, ich fahre jetzt in die Karibik, fliege in die Karibik und kriegst mich zwei Wochen jetzt nicht, nur dass du nicht probierst anzurufen, und sagt meine Mutter zu mir, wenn du zurückkommst, Junge, bin ich tot.
Bitte?
Hat meine Mutter gesagt. Und das hat mich so beschäftigt. Ich bin dann am anderen Tag nach Frankfurt geflogen, hab da übernachtet, da wegen Nachtflug, hab dann am Morgen nochmal angerufen, gesagt, Mutter, das hat mich beschäftigt, hab ihre Schwester noch angerufen, hab zu ihr gesagt, die Mutter hat so einen komischen Spruch rauslassen, wenn ich zurückkomme, ist sie tot. Dann habe ich nochmal angerufen. Da sagt sie zu mir am Telefon, es ist alles okay, Junge. Ich verabschiede mich jetzt. Wenn du zurückkommst, lebe ich nicht mehr. Und ich habe echt gedacht, jetzt will die mir einen, die will mir den Urlaub versauen.
Ich wollte gerade sagen, glaubst du, dass sie dich da irgendwie treffen wollte oder hat sie eine Vorahnung
gehabt? Ich weiß nicht so richtig genau. Sie war zu dem Tag gar nicht krank. Die war fit wie ein Turnschuh. Also man hätte nie gedacht, wenn dir jemand sagt, dass er, wenn ich zurückkomme, sind zwei Wochen, dass sie nicht mehr lebt, hätte ich nie gedacht. Die war Routineuntersuchung, wurde ins Krankenhaus gebracht, dann Herzstillstand. Man hat sie reanimiert, was man gar nicht durfte. Und somit lag sie an den Maschinen. Und ich war in der Karibik. Und dann kam wirklich der Anruf. Es kam der Anruf und hat gesagt, deine Mutter ist gestorben. Und das willst du einfach nicht glauben. Und das habe ich so mit verbunden. Weil für mich das Schlimmste war, du hast sie noch gesehen, mit ihr gesprochen und du kommst zurück und hast sie nicht mehr gesehen. Du kommst in eine Abdankungshalle und siehst nur so einen kleinen... Das war für mich das Schwierigste. Und da bin ich auf sie zugelaufen und habe dann zu ihr gesagt, wir sprechen uns noch, wenn ich zurück bin. Das ist die Geschichte, wo ich damit verbinde, ich lebe es für zwei.
Ist ja auch eine Textzeile, ne? Im Lied dann, wir sehen uns noch. Also
war immer so, wir hatten so ein inniges Verhältnis. Aber bis dato hätte ich nie gedacht, dass sowas passiert. Dass sie die Vorahnung vielleicht doch hatte, weil sie doch aber nicht krank war. Man weiß es nicht so richtig.
Hattest du da ein schlechtes Gewissen?
Eigentlich gar nicht. Meine Mutter war ja auch sehr tierlieb und dann musste ich sagen, wo wir sie verabschiedet haben, dann kam echt eine Katze aus dem Gebüsch. Sie liebte Katzen und Hunde über alles. Kam eine Katze aus dem Gebüsch und sitzt da vorhin hin und hat alle beobachtet, was wir jetzt hier tun.
Bei der Beisetzung?
Bei der Beisetzung, ja. War eine Katze vor diesem Loch, sag ich jetzt mal. Und dann, die saß bis alle weg waren.
Du glaubst, es war die reinkarnierte Mutter?
Ich glaube, das war, kannst du es zusammenspielen? Ich glaube, es könnte die Mutter gewesen sein, die nochmal einen Abschiedsgruß dir schicken wollte.
Sehr interessant. Ich merke da, du hast eine gewisse Affinität auch zu, wie soll ich sagen, jetzt man muss es nicht esoterisch nennen, aber so ein Draht vielleicht zu Mächten, die wir nicht sehen können. Also
gar nicht. Ich weiß nicht. Ich bin jetzt nicht abergläubig ein bisschen, aber ich bin jetzt nicht so einer, der jetzt so Ängste vor solchen esoterischen Sachen, mir dass ich Tarotkarten leckt oder so, gar nicht. Aber es hat mir damals schon so denken gegeben, dass das dann doch so eingetroffen ist, wie meine Mutter das gesagt hat.
Sehr interessant. Ich weiß aber, dass du immer mal dein Horoskop anguckst, ne?
Jeden Tag.
Jeden Tag.
Und dann picke ich mir das Beste raus. Und wenn ich dann sehe, oh, heute ist wieder schlecht, dann lösche ich es gleich raus.
Pass mal auf, ich habe eins für dich mitgebracht. Du bist Zwilling, wie ich.
Ja.
Deswegen, das habe ich jetzt aus einem Magazin. Also ich habe es nicht selbst erfunden. Das musst du mir
aber
schon glauben.
Aber die sind ja meistens gleich.
Wenn du eins anguckst, hast du 20 an. Ich habe hier für dich also Zwillinge. Ne? Du bist ja 60 geworden, hast du gerade schon gesagt. Wir gucken erstmal auf Liebe und hangeln uns dann ein bisschen entlang. Ja? Ich darf mal vorlesen. Liebe, ein Streit in der Beziehung ist noch nicht ausgestanden, Christian. Grabe tiefer, um die Wurzeln des Konfliktes zu ergründen.
Also den kann man gleich streichen. Das kommt gar nicht. Das ist ein Tageshoroskop.
Das ist Tageshoroskop.
Da kommt es noch, ich weiß nicht. Der Tag ist noch
das lange. Das Interessante ist ja, dein Partner Ernst ist dabei. Und ich habe euch ja jetzt vor unserer Aufzeichnung erlebt, es hat ganz harmonisch gewirkt.
Mit ihm kannst du nicht streiten. Das ist...
Tatsächlich?
Ja, mit Ernst kannst du nicht streiten. Ich bin dann eher mal der Impulsive, der dann lauter wird. Und wenn ich da merke, je ruhiger er bleibt dabei, dann gehe ich in die Küche, dann haue ich mal die Türen und die Pfennen und wird geklappert. Und irgendwann nach 2 Stunden muss ich wieder einringen. Dann gehe ich meistens ins Büro zu ihm und sage, ist jetzt wieder alles gut? Und dann sagt er, ich bin mir, war alles in Ordnung, du hast gesponnen. Aber mit ihm kannst du nicht streiten. Er ist ein ruhiger Mensch, ist ein Fisch.
Ja, das ist ein Fisch. Okay. Interessant ja, wenn wir das Thema Liebe gerade haben. Du hast ja Schlagzeilen produziert, weil du jetzt auch der ganz großen Öffentlichkeit eben bekannt gemacht hast, dass du seit 22 Jahren mit deinem Partner, eben mit Ernst, zusammenlebst, dass ihr sehr, sehr glücklich seid. Und dann wurden da die Schlagzeilen draus. Christian Leis hat sich geoutet. Ist natürlich Quatsch, weil du nie ein Geheimnis draus gemacht hast. Dein Umfeld hat es eh immer gewusst. Du hast dich, glaube ich, mit 17 tatsächlich.
Mit 17 habe ich mich bei meiner Familie, habe ich schon gemerkt, ich ticke ein bisschen anders wie die anderen und habe gedacht, nee, also das war mir dann schon klar, aber ich habe gesagt, dieses Versteckszene will ich gar nicht machen, in meiner Familie überhaupt nicht. Das war auch wirklich kein Thema. Ich habe es angesprochen an einem Tisch, dann war mal kurz so eine Ruhe und dann meine Mutter so, ja, wusste ich schon immer. Das war irgendwie, hat man das im Blut gehabt und dann war das auch dann für mich eigentlich vorbei. Meine Großfamilie, meine Oma hat 18, 19 Kinder gehabt, damals, wo ich noch 17 war und meine Cousinen, wo alle da waren. Es war für keinen eigentlich ein Problem, dass ich mich mit 17 geoutet habe. Ich habe immer gesagt, okay, ich muss nicht hausieren damit, aber ich möchte wissen, möchte gerne haben, dass meine Familie, die Ängsten alle wissen, wie es um mich steht.
Ja.
Das habe ich immer gemacht. Und es war mir nie ein Bedürfnis irgendwann, wo dann die Singerei so richtig losging, jetzt in die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, ja, hallo, ich bin will mich jetzt outen hier. Es war doch eh immer klar. Es wussten doch eh schon eigentlich alle. Es war nur nie ausgesprochen. Aha. Es wurde nie ausgesprochen.
Ich glaube, dass so ein Outing-Moment trotzdem immer ein aufregender ist. Und du bist jetzt ja nicht in Köln oder Berlin groß geworden, sondern in Kandern.
Ach, die haben das gut aufgenommen.
Ja, finde ich natürlich toll.
Obwohl ich ja aus einer größeren Stadt komme, Kandern auch eine größere Stadt, aber halt, ich war in Weil groß geworden und in Lörrach groß geworden. Da ist schon turbulenter. Kandern, sage ich immer, ist ein Städtchen, aber noch ländlich.
Ja.
Und da kannst du noch einkaufen gehen auf dem Marktplatz, du wirst begrüßt von den Leuten, die wissen alles, Grüße an Ernst und was weiß ich. Ich finde, wir gehen auch an die Weinfeste, das ist für die Kandern eigentlich gar kein Thema.
Also du hattest damals kein Problem, das auch auszuleben mit 17, da ist man natürlich gerade in der Phase da. Boah, da
wenn man heute wieder hört, was hier abgeht, ich hatte die ruhige Phase mit 17, auch in der Schule, das war ja damals noch kein so großes Thema wie heute. Ich habe es gerade heute wieder gesehen, einen Bericht gesehen, wo ich hierher gefahren bin, dass junge Menschen andere Menschen bespucken, bewerfen und was weiß ich, was da alles passiert. Ich meine, wir sind jetzt in einer Zeit, wo das wieder anfängt, gerade wieder richtig hoch zu brodeln.
Also die intoleranten Kräfte werden stärker und es wird auch brutaler insgesamt wieder. War das für dich auch ein Grund zu sagen, du setzt mal so öffentlich nochmal ein Zeichen?
Ich habe jetzt dieses Ganze mittlerweile verfolgt, gerade jetzt in Florida, der Gouverneur, der wieder Gesetze verfasst hat. Das darf man nicht und das darf man nicht. Weltweit sind die Gesetze da wieder gestartet. Jetzt selbst in Europa wird man ja heute schon gesteinigt, wenn man homosexuell oder lesbisch oder anders queer ist. Und das war für mich ein Zeichen. Ich muss ein Zeichen jetzt setzen. Ich muss jetzt mit 60 ein Zeichen setzen, dass es nichts Schlimmes ist und dass ich 22 Jahre eine Beziehung bin. Aber wir nie dieses Gefühl hatten, all die 22 Jahre oder die Jahre davor, wo ich solo war, dass da irgendwie, dass wir angreifbar waren. Das war einfach, es wurde toleriert, es wurde nicht verschwiegen, aber es war eine ruhige Zeit und jetzt kommt die Zeit, wo man Angst haben muss, auf die Straße zu gehen. Ja. Nicht nur jetzt Betroffene wie ich, auch andere Schienen und andere Schichten. Und das war für mich ein Zeichen zu setzen, jeder soll so leben dürfen, wie er will, egal mit wem und mit was. Und jeder steht vor seiner Tür und muss für sich Rechenschaft abgeben. Und keiner hat über uns zu bestimmen, was sie mit uns machen dürfen. Und da finde ich einfach, da gehört ein Gesetz wieder her, dass es eigentlich höhere Strafen gibt für solche Menschen, die solche Menschen angreifen. Und es gab ja schon Todesfälle etc. und was alles. Und das hat mich sehr bewegt, auch das Video dazu zu machen. Und ich will da auch laut werden. Und ich wollte damit auch ein Zeichen setzen, dass man auch sagen kann, wir sind nicht anders wie ihr.
Ich glaube, das Zeichen ist wichtiger denn je.
Ganz also, schlimm eigentlich.
Wir waren bei Liebe. Ne? Der Streit in der Beziehung ist noch nicht ausgestanden. Das könnte
vielleicht heute Abend.
Das klärst du nachher mit Ernst. Dann, da will ich euch gar nicht reinpushen. Gehen wir zur Freundschaft. Da heißt in deinem Tageshoroskop, ein Freund benötigt deine Ratschläge. Zeige ihm, dass er sich auf dich verlassen kann.
Kann vielleicht noch kommen.
Wie ist der Freund Christian Leis?
Also ich habe sehr, sehr gute Freunde. Ich sage immer, ich habe in meinem Leben bis zu meinem 60. Lebensjahr habe ich immer Wegbegleiter gehabt, Freunde und dann die engen Freunde, die bleiben, das ist eine Handvoll oder zwei Handvoll, das sind die engen Freunde. Die Wegbegleiter verabschiedet man irgendwann mal, man verliert sich. Die Freunde waren Freunde, mit denen du Party gefeiert hast und die engen, die wissen alles von mir. Es kann schon sein, ich bin schon so eine Anlaufstelle, weil sie wissen, wenn es mal nicht so gut geht, können sie mich anrufen und kann denen Tipps geben. Ich selber bin für mich da immer schwieriger in den Tipps, aber ich kann sehr gut Tipps geben für jemanden, der jetzt gerade meine Hilfe braucht.
Also selber macht man die Dinge vielleicht manchmal komplizierter mit sich aus und kommt nicht so voran, aber bei anderen sieht man öfter klarer.
Wer kommt kann man dann was? Irgendwas? Wer weiß?
Du hast mal gesagt, und das hat mich so ein bisschen betroffen gemacht, du hast gesagt, als bei dir der Erfolg kam, der kam ja relativ spät, mit Mitte 40, und als du dann im Fernsehen warst, zum Beispiel bei Florian Silbereisen oder so, dass da dann sich Freunde, vermeintliche Freunde von dir abgewandt haben.
War so. Ich habe, je höher ich gestiegen bin, damals mit der Gesangskarriere, am Anfang haben sie es alle noch ein bisschen belächelt, ja, hab jetzt Spaß dran und was weiß ich. Meine Mama hat damals auch mal gesagt, Bub, lass es sein, es wird nichts mehr. Es war so. Aber ich habe dann gemerkt, je höher ich kam, desto weniger hatten die Zeit für mich, wenn ich da war. Es war dann so ein bisschen, war auch ein Neid und dann hat man auch gemerkt, wenn du dann 3-4 Mal anrufst, kriegst du eine Abfuhr, dann weißt du auch, wo es hingeht. Und das waren halt diese Wegbegleiter und diese Freunde, die du dann verabschieden musstest. Für mich selber, es tat mir dann selber nicht mehr gut, dazustehen. Und ich habe gesagt, ich bin kein anderer Mensch wie vorher. Ich bin genau der Gleiche. Ihr macht einen Schreinerjob, du bist ein Dachdecker und ich singe einfach nur auf der Bühne. Was ist da jetzt der Unterschied? Jeder macht seinen Beruf, was er ausgesucht hat. Aber es war dann ein bisschen der Neid da, dass du Freunde verloren hast.
Also war der Neid da, die Triebfeder, weil normalerweise werden es ja mehr Freunde, wenn man Erfolg hat.
Ja, aber ich bin in der glücklichen Lage, ich möchte auch nicht mehr Freunde. Ich habe so einen tollen Freundeskreis, das ist für mich, die wissen auch, wenn ich unterwegs bin, wir telefonieren viel, wir WhatsAppen, heute ist alles natürlich möglich. Die wissen auch, wenn ich zurückkomme, gibt's ein Fest und dann koche ich und dann wird geredet und dann gibt's Spaghetti oder was weiß ich, ich koche. Und hocken am Tisch und erzählen uns so in ein paar Stunden jeder sein, was er die letzten 2-3 Wochen gemacht hat.
Tatsächlich. Also ja. Wenn du ein bisschen auf Tour warst oder sowas, dann...
Dann wissen die, ruf ich an, sagt, oh, ich mache in 2 Tagen, hab da Zeit, kommt da und ist meistens immer jeder da.
Dann essen die ein paar Tage nichts.
Ja,
und bei dir so richtig
reinzuhauen. Da gibt's so eine schnelle Küche, so Spaghetti Bolognese oder irgendein Lasagne-Auflauf. Ich koche ja gerne und die freuen sich da dran. Und das meistens dann versuchen wir, das so auf den Sonntag oder Wochenende zu legen. Da können sie auch länger sitzen. Mhm. Und da haben wir mal Spaß dran. Und du erfährst auch dann in diesen paar Stunden von jedem, was er jetzt gerade in diesen 2-3 Wochen gemacht hat.
Schön.
Finde ich wichtig.
Ja. Jetzt haben wir von den Freunden, sind wir gerade schon ein bisschen Richtung Beruf. Schau mal, was dein Horoskop sagt bei Beruf. Du könntest heute auf berufliche Hindernisse stoßen. Entschuldigung, ich habe es nicht geschrieben. Lass dich nicht entmutigen, sondern suche nach kreativen Lösungen.
Ich glaube, das erste berufliche Hindernis hatte ich schon gehabt. Auf der Autobahn im Stau. Das ist auch ein berufliches Hindernis. Vielleicht war das das letzte.
Vielleicht war es das, ja.
Ich hoffe es.
Wobei ich finde, witzig, dass... Das klingt, als wäre es für dich geschrieben. Echt? Weil du natürlich berufliche Hindernisse so lange bearbeitet hast, bis sie dir nicht mehr im Weg standen. Da haben wir nämlich das Thema. Es hat lang gedauert, bis du dich als Sänger durchsetzen konntest. Erzähl mal, wie die Musik in dein Leben kam und warum es so lange gedauert hat.
Ja, das ist, ich habe mit 7 angefangen, Akkordeon zu spielen. Das war der Traum von meiner Mutter. Mit meiner Schwester hat sie immer gesagt, meine Mutter war riesengroßer Fan von den Kirmesmusikanten. Mhm. Du kennst vielleicht auch noch Akkordeon.
Klar.
Und da hat meine Mutter damals schon Akkordeon gelernt und hat gesagt, oh, das wäre schön, wenn du mit deiner Schwester jetzt auch das Akkordeon lernst. Und das haben wir alles gemacht, wirklich 10 Jahre. Sind wir da jeden Mittwoch in die Schule marschiert, Akkordeonschule, nur der Mutter eine Freude zu machen. Und dann war es aber mir irgendwie, es war dann nicht mehr interessant genug. Eigentlich, ich habe immer gesagt, ich hätte sollen was anderes lernen. Eine Gitarre oder ein Keyboard wäre ich weiter heute gekommen, könnte selber komponieren, könnte selber Lieder schreiben, kann es mit dem Akkordeon weniger. Aber es war eine tolle Zeit. Und dann habe ich Singen für mich entdeckt, durch die ZDF-Hitparade, durch Disco. Ich habe das förmlich ja richtig, wenn die Sendungen kamen, eingefressen. Bin dann, wir haben ja bei der Oma noch gelebt nebendran, nach einer Hitparade bin ich da rein, hatte ich noch die Schallplatte, wo du reinschieben kannst, weiß nicht, ob du das kennst, noch so einen Kasten. Und dann bin ich da rein, hab die Oma geholt, der Habi hast du genommen, hast 50 Pfennig Eintritt und dann habe ich hier die Parade gemacht. So kam ich dann. Und da, so habe ich dann mich immer hochgearbeitet zur Musik und dann mit in Bands gespielt, im Chor gesungen. Dann war ich Studiosänger. Und dann kam eins aufs andere. Und das Musik, wie gesagt, Musik war mein Leben. Ich wollte immer was mit Musik machen, aber wusste genau, es ist schwierig, weil ich hatte ja auch die Connections nicht, wusste nicht, wie machst du es an. Und dann irgendwie sagt David Brandes mal zu mir, haben ein Bier getrunken, wo man gerade wieder eine Session fertig hat, und sagt er, wenn du 10 Kilo abnimmst, schreibe ich dir einen Hit.
Das ist eine Frechheit.
Heute würde ich es nicht mehr machen. Heute,
absolute Frechheit.
Och, und dann wusste er, er zockt ein bisschen gerne, er sagt, die Wette nehme ich jetzt an, dem zeige ich es jetzt mal, dass er auch mal verlieren kann.
10 Kilo in welchem Zeitraum?
Ja, war schon 4 Monate.
Aha.
4, 5 Monate.
Wie viel hast du damals gewogen, wenn ich indiskret fragen darf?
105.
Mhm. Okay. Du bist 1,95 groß, muss man sagen.
Das ist ein falsches Bild. Also ich hätte jetzt heute auch wieder mal 5 Kilo weniger auf den Rippen, aber ja, wenn man viel unterwegs ist, ist halt einfach so.
Also du hast dich locken lassen von seinem Satz, ich schreibe dir einen Hit oder wir bringen dich quasi raus, wenn du 10 Kilo abnimmst. Du hast dich da
ich habe mich drauf eingelassen, weil ich habe noch gelacht. Ich meine, heute, wie gesagt, heute wird es sowas nicht mehr machen. Jeder soll bleiben, wie er ist. Aber es war damals halt die Zeit, 2008 war das. Mhm. Und da habe ich das durchgezogen. Ich wollte ihm echt zeigen, du kriegst mich nicht klar. Ich gewinne gegen dich. Und habe da wirklich Essen umgestellt, Sport gemacht. Und bin dann hin mit 94,8 Kilo.
Okay.
Und da habe ich zu ihm gesagt, ich hätte jetzt gern meinen Hit. Und da macht er echt die Schublade auf und holt sie vergaß zu verzeihen raus.
Sie vergaß zu verzeihen?
Das war's.
Das war bis heute natürlich dein großer Hit.
Da habe ich erst gedacht, das muss er erst noch schreiben. Der hat ihn schon in der Schublade gehabt.
Schon als er dich da...
die Wette. Und dann haben wir es eingesungen und dann weiß ich noch... ging das sofort durch die Decke. Die Nummer ging, ich wurde plötzlich von heute auf morgen, weil ich der jahrelang gekämpft habe, Musik zu machen, kriegst du plötzlich Anfragen von allen Radiosendern, sie wollen ein Interview. Und ich dachte, Interview? Ich habe keine Ahnung gehabt vor Interviews und solchen Sachen. Und das war der Sprung. Und ich weiß noch, meinen allerersten Preis habe ich bekommen von euch, SWR 4.
Ja.
die goldene, die gläserne Vier. Ja,
Newcomer des Jahres damals.
Dachte ich noch, Newcomer, ich bin 40 oder war schon über 40. Und dann wurde so publik gemacht, heute lache ich darüber, dann wurde das so publik gemacht, oh, wir haben einen tollen Sänger und der hat jetzt einen Hit und keiner wusste am Anfang, wie ich aussah. Mhm. Und war immer dieser Newcomer-Titel. Und dann ging das Facebook ab. Doch, war Facebook schon, glaube ich. Oder so ein paar andere Sachen gab es da schon.
Ja,
und dann war ich im Fernsehen, MDR, fährt die Schlager des Jahres mit diesem Song. Und dann ging es los. Das ist ja kein Newcomer mehr, der ist ja schon eigen. Was weiß ich. Und so hat man ihn hergenommen. Ja. Das war stetig jetzt. Bis jetzt eigentlich.
Darf auch ältere Newcomer geben.
Ja, Titel. Aber es war lustig.
Ja.
Aber von da ab gab es echt kein Halten mehr. Dann waren die großen Plattenfirmen plötzlich interessiert nach dem Titel und das hat funktioniert. Dann kam Ute in mein Leben.
Ute Freudenberg.
Nochmal.
War 3 Jahre später, glaube ich, 2011.
11 haben wir die Duette gemacht, was auch natürlich Hammer war und durch die Decke ging. Und so ging es jetzt peu weiter. Ja. Jetzt mache ich auch die Abschiedstournee mit der Ute. Mache ich im Oktober, November, Dezember.
Das wird sicher sehr emotional, wenn sie sich verabschiedet von der Bühne. Und ihr seid ja wirklich auch einen richtig schönen Weg zusammen gegangen.
Langen, seit 2010, über 13 Jahre ist es schon daher.
Und unglaublich erfolgreich. Aber lass uns nochmal an deine Newcomer-Zeit zurückdenken.
Ja, so war das.
Was hast du eigentlich vorher beruflich gemacht? Das weiß keiner so richtig.
Ich habe drei Berufe. Ich habe immer gearbeitet, um meine Musik zu finanzieren. Gelernt habe ich Verkaufsmetzger.
Verkaufsmetzger.
Ja, so richtig an der Theke darf es 100 Gramm mehr sein.
Das ist Verkauf, das hieß damals so.
Fachverkäufer für Fleisch und Wurst. Heute ist Fachverkäufer, damals heißt Metzgereiverkäufer.
Okay.
Was damals. Habe ich gemacht, auch mit Herzblut gemacht. Ich habe gerne bedient, ich war gerne im Kundenkontakt. Und dann kam ja plötzlich das ganze Amerikanische. Es wurde alles abgeschafft, nur noch verpackte Ware. Das hieß, neuen Job suchen.
Ja.
Gab ja dann, war ja mal so ein Trend. Wo dann kam, brauchten sie keinen mehr, der die Schnitzel noch von Hand schneidet, machen alles Maschinen. Und dann habe ich gedacht, nee, das kann ja nicht sein, jetzt bin ich 38, habe einen lieben Job gehabt, was mache ich jetzt? Und dann habe ich gesagt, nee, nur an den Tisch zu stehen und auszubeiden, habe ich gar keine Lust. Und dann habe ich nochmal umgeschult auf Bürokaufmann. Bin ich 2 Jahre in einer Autofirma. Ich von Tuten und Blasen von Auto, keine Ahnung, gehe in eine Autofirma und mache da eine Lehre. Habe ich 2 Jahre noch mal gelernt.
Abschluss also in gemacht. Autohaus?
Oder im Büro und habe dann die Aufträge bearbeitet, was so reinkam. Ölwechsel, muss ja die Sachen alle bestellen. Ich muss erstmal mich richtig reinfuchsen. Das ist auch nicht gerade so einfach, was da kommt. Und da habe ich 2 Jahre die Lehre gemacht und war dann bei diesem Ehepaar noch, die haben mich übernommen, 2 Jahre. Dann wurde er krank und dann war das auch wieder weg. Aber Musik war immer im Vordergrund. Aber ich habe meinen Job richtig gut gemacht. Aber ich bin eigentlich arbeiten gegangen, um meine Musik zu finanzieren. Und dann musste ich da auch wieder aufhören, aus krankheitsbedingten Gründen. Und dann kam ein Wintergartenmann, hat diese Anlage da gekauft, dieses große, die Werkstatt, für den Wintergarten zu machen und wollte mich übernehmen. Da sagte ich, nee, bei aller Liebe. Also Autos war ja too much. Aber Wintergärten nee, das mache ich nicht. Und dann habe ich wieder umgedacht, da bin ich Barista geworden.
Barista? Dann in einem kleinen Café oder wie?
In einem großen Einkaufscenter von der Bäckereikette. Da habe ich dann Kaffee und Kuchen und Brötchen verkauft.
Was man daran merkt, total bodenständig. Ne?
Ja, das habe ich gerne gemacht.
Das habe ich so. Ja. Ja. Und immer der Kontakt mit Menschen war.
Ja, und da war ich ja schon, da habe ich schon im Fernsehen, war ich da schon Fernsehen, im Radio gelaufen. Und einer hat mal zu mir gesagt, du warst doch jetzt gestern am Samstag beim Silbereisen. War am Dienstag also da gewesen, in Schweiz, und sagt er, und du musst noch arbeiten, du hast doch die Millionen auf dem Konto. Und dann sagt er, gar nichts habe ich, sonst würde ich nicht hier stehen. Ich habe immer, bin immer den sicheren Weg gegangen. Das, was ich habe, das habe ich. Und was ich wollte nie abhängig sein von irgendeinem Institut oder von irgendeinem Amt, das mir Geld gibt. Ich habe immer alles für mich gespart und habe auch wirklich jetzt all die Jahre, habe ich mir mein letztes Gehalt, was ich verdient habe, musste mir auch reichen zum Leben. Das habe ich mir rausgenommen, den Rest habe ich stehen lassen. Mit dem muss ich zurechtkommen, außer ich habe meine Sonderausgabe, dann kaufe ich mir mal was. Aber eigentlich war mein letztes Gehalt, das ich hatte, habe ich bis heute noch, mit dem muss ich auskommen. Und da war auch Miete und etc., was du hattest damals.
Aber interessant, ne, dass die Leute immer denken, wenn du einmal im Fernsehen warst oder reich. Im Radio läufst, dann bist du reich.
So waren die. Und das hat mir Spaß gemacht. Und dann kam echt die Stelle, wo ich sagen muss, es geht zeitlich nicht mehr.
Ja.
Und habe mir nie gedacht, oh nee, jetzt wenn es kracht, dann hast du die Rente verschossen. Das war ja, man ist ja schon bald nah an der Rente. Und dann hat mein Chef gesagt, wenn es nicht klappt, kommst du wieder zurück. Ich halte die Stelle frei.
Das ist aber nett.
Und war ein guter Chef, muss ich echt sagen. Und dann habe ich als Dankeschön an ihn, bin ich nach 4 Jahren zurück an die Arbeitsstelle, habe da 2 Stunden, aber so wie eine Autogrammstunde gemacht, habe 2 Stunden Kaffee und Kuchen verkauft und habe einen Kurzauftritt von 30 Minuten gemacht.
Also
bin ich nochmal zurück, aber Dankeschön.
Beide Welten nochmal verbunden. Ja. Ab wann hast du gewusst, ja, das reicht finanziell? Du warst da ja kein Halodri, hast du ja gerade gesagt, du hast schon geguckt, dass immer genügend auf der Kante liegt. Aber wann konntest du mit gutem Gefühl sagen, jetzt bin ich der Sänger Christian Leis?
Also die Angst war immer am Nacken. Mein Thema im Hinterkopf war immer, heute bist du top und morgen bist du ein Flop. Heute ist es ja schnelllebig. Und ich war zu sparsam. Ich habe sparsam gelebt. Ich habe immer was auf der Seite gehabt, wenn schlechte Zeiten kamen. Es war ja nicht so, dass du jetzt jede Woche 2, 3 Auftritte hattest. Es war vielleicht einer im Monat oder mal vielleicht 3 im Monat. Und das musste dir halt reichen auch. Und das hat mir dann gereicht. Und da, man musste sparsam durchgehen.
Aber manchmal Angst gehabt?
Ja, Angst. Also ich habe es nicht direkt Angst gehabt, weil ich wusste, wenn es nicht funktionieren würde oder gehen würde, ich würde mich jetzt nicht scheuen, irgendeine Kasse zu sitzen oder irgendwas anderes zu machen.
Aber man muss schon sagen, ihr in der Schlagerbranche, ihr habt euch ja immer alle lieb. Wenn man ja. euch sieht, ne? Ja. Fernsehen oder so, habt euch immer alle
lieb. Ich habe es nur gelächelt.
Ja, genau. Ist ja auch gut so. Aber es ist natürlich schon so, dass ihr Konkurrenten seid und dass der Kuchen nur eine gewisse Größe hat. Wie bist du damit umgegangen?
Sehr gut eigentlich. Ich musste eigentlich am Anfang lernen, wo ich dieses Wasser gekommen bin, wo ich plötzlich die ich angehimmelt habe im Fernsehen als Kind oder als Jugendlicher, die standen jetzt plötzlich vor mir. Und da dachte ich, wow. Jetzt triffst du mal Bata Illich, jetzt siehst du Andreas Martin und dann kommt Alina Valaitis. Das war schon für mich irgendwie, ja, das war Respekt. Respekt vor diesen Menschen. Ich habe nie Neid empfunden. Auch die heutige Jugend, die jetzt da ist, habe ich nie Neid empfunden. Ich glaube, die haben eher ein Problem mit uns älteren Herrschaften, die jüngere Gesellschaft. Aber ich habe nie Neid empfunden. Jeder soll doch seinen Platz machen. Und warum soll ich jetzt neidisch sein, weil der 5 Auftritte hat und ich habe nur einen? Wenn es mir gut geht, ich kann auch von einem Auftritt leben oder von 2 Auftritten. Und dann ist doch alles okay. Ich mag dieses Stechen und Hauen nicht.
Hast du es aber selber erlebt, als du der Newcomer warst?
Ah, es waren dann schon ein paar, die dich oben herab, muss ich sagen, oben herab behandelt haben. Jetzt kommt der an den Platz weg. Und was hat man schon gemerkt, wenn du reingekommen bist, irgendwo war es schon eine eisige Kälte. Und dann, je höher du gekommen bist, und dann mit Ute noch zusammen, dann waren plötzlich wieder, ah, hi, wie geht's dir? Und Adel, hä? Vor einem Jahr hast du mich nicht mal angesprochen. Das waren so die, was man so erlebt. Mhm. Aber ich war nie neidisch auf Menschen oder ich war nie erfolgsneidisch auf jemanden, der jetzt einen einzelnen Airplay hat oder einen einzelnen Charts hat oder eine einzelne goldene Schallplatte hat. Das war einfach, es soll der bekommen, der den rechten Weg gegangen ist und der dafür gekämpft hat und der das mit Herzblut macht. Und heute wird halt auch vieles geschenkt. Ich musste noch kämpfen.
Wie meinst du das?
Ja, ich habe mich hochgekämpft. Ich hatte die Medien damals nicht. So viele Medien gab es ja damals nicht. Aber 2008, wo es losging, hat es dann funktioniert. Aber vorher, ich habe noch Kassetten verschickt zu Plattenfirmen. Da kamen dann die Standardbriefe zurück. Durch mehrmaliges Anhören haben wir entschieden, das Produkt passt nicht in unser Haus. Und dann habe ich auch leere Bänder hingeschickt. Da kam die gleiche Antwort zurück. Kamen die gleichen Dinger zurück. Und ich glaube, heute ist es schnelllebiger. Heute kann man schnell produzieren. Jeder denkt heute, ich stehe auf die Bühne und singe. Und ich glaube, gerade die Jugend jetzt mit 20, ich bin jetzt 60, ich kriege ein paar Jahre meine Rente. Aber die müssen noch 45 Jahre oder vielleicht 40 Jahre. Und ob es da noch Schlager gibt, weiß man nicht. Weil man tot gesagt, mach wieder mal weg, dann kommst du.
Vielleicht gibt's sie noch, aber die Frage ist natürlich, wie man sein Geld verdient. Also mit CDs wird's immer schwieriger.
Glaube ich nicht, dass du heute wird gestreamt ohne Ende.
Genau.
Ich glaube nicht. Ich bin, glaube noch in der Zeit. Also wenn ich jetzt nochmal 20 wäre und sollte das nochmal anfangen wollen mit der Singerei, dann würde ich es lassen.
Dann wärst du Barista Vollzeit.
Dann wäre ich irgendwas Bäcker, Koch oder irgendwas.
Ja. Und würdest am Wochenende singen?
Ja.
So zum Spaß.
Alleinunterhalter hätte ich vielleicht so ein kleines Café, Freitag, Samstag, Tanztee. Ja. Wird mir auch schon reichen.
Ich glaube tatsächlich auch, dass die Jungs wahnsinnig schwer haben. Einerseits viel Öffentlichkeit durch die sozialen Medien, aber
absolut.
Da ist nichts verdient.
Aber wie gesagt, ich bin nicht neidisch auf keinen. Ich meine Manager seit 12 Jahren. Wir arbeiten eng zusammen. Das ist wie Mutter und ihr Sohn. Das ist nicht hartes Kämpfen und man muss jetzt durchbrechen. Was sie haben noch nie gemacht. Ich sage immer, richtige Zeit kommt vielleicht, aber wenn es halt nicht kommt, ist sie nicht gekommen.
Ja.
Dann ist der Weg halt zugewiesen.
Hattest du Vorbilder? Du hast vorhin erzählt, wie du so natürlich die Hitparadenzeit voll aufgesaugt hast. Wen hast du besonders angehimmelt?
Ich weiß nicht, wie heißt der?
Roy Black oder Ziel?
Den habe ich nie getroffen und irgendwann in Erding habe ich mit dem einen Auftritt nach fast 40 Jahren das letzte Mal im Fernsehen gesehen und dann triffst du den plötzlich. Dann hatte ich, Jürgen Markus war damals so die Vorbilder, Katja Epstein fand ich immer gut, die Gitte war für mich so, ja, das, alle die damals so in diesen Hitparaden waren, die waren für mich immer so, ich war auch Smokey-Fan, Susi Quattro habe ich auch gehört, aber Schlager war dann doch, hat Überhand genommen. Also es war dann, das Englische kam immer mehr weg und dann war es der Schlager. Und dann, ich habe das geliebt. Also auch wenn es belächelt wurde, oh, der hat der Schlager für sich kommt, jetzt hört er wieder Schlager, wo ich noch nicht so groß gemacht habe. Aber ich höre heute auch eigentlich ja fast nur Schlager.
Der Schlagerfuzzi.
Ja.
Das ist.
Das sind dann die Wegbegleiter, die sich dann verabschiedet haben.
Die sie abgewandt haben, als dann als der Beispiel. Erfolg kam. Ja, aber um die ist halt dann auch nicht schade, ja, oder?
Nee. Da muss man den Weg halt gehen und sagen, so war's und so ist es und man kann sich ändern.
2010, 2011 haben wir gesagt, Ute Freudenberg kennengelernt. Wer ist denn eigentlich auf wen zugegangen und hat gesagt, so, du bist es, mit dir mache ich jetzt
wagenbrechende Duette? Wir hatten uns beide schon irgendwie auf dem Auge. Ich kannte sie natürlich von der Jugendliebe und sie kannte mich von Sie vergaß zu verzeihen, weil sie ja auch damals noch MDR Thüringen Deutsch gespielt hat, Schlager gespielt haben. Und wir hatten einen Auftritt, es war Oberhausen. Also Schlagerstartparade. Und sie kam abends rein und es war bei mir, Tisch war ein Stuhl frei. Und dann hat sie ganz höflich gesagt, ich bin Ute Freudenberg, darf ich mich dazusetzen? Sag ich, bin Christian Dörr, ja gerne, kannst du dich hinsetzen. Und das war von dem Zeitpunkt, das war wie gesehen und gemocht. Und dann haben wir am anderen Tag noch gefrühstückt zusammen. Dann hat sie mir ganzen Aufstriche gezeigt, was sie da hat, die pflanzlichen Aufstritte. Das war mega, mega interessant.
Da
war
aber sie was? Die hatte im Hotel ihre eigenen Aufstriche dabei?
Die hatte ihre eigenen Aufstriche dabei, ja. Bärlauch und was hat sie alles mit. War aber lecker, es war wirklich sehr, sehr lecker. Und da war aber noch gar nicht geplant, dass wir irgendwann mal ein Duett machen. Es war nie geplant. Und dann wurde ich irgendwann, ja, 2 Jahre später. Na, ich habe ihr dann gesagt, mein Produzent würde gerne mal was mit dir machen. Nur sagt sie zu ihm, sagt, jetzt sagst du einen schönen Gruß, wenn er einen guten Titel hat, können wir drüber reden. Irgendwie so war es irgendwie, weiß ich nicht mehr ganz genau. Und auf jeden Fall wurde ich dann ins Studio bestellt, in einem Montag um 10 Uhr morgens, bin ins Studio gefahren, eine halbe Stunde später klingelt's. Dann sagt mein Bruder, mach mal die Tür auf, steht die Ute vor der Tür. Dann sage ich, was bist denn du hier? Wusste echt nicht, dass die kommt. Sie wurde hergestellt, sie weiß auch nicht genau, um was es geht. Und dann hat Johann Dahnsen und David Brandes die Gitarren ausgepackt und haben uns zum ersten Mal die Dächer von Berlin vorgespielt. Auf den Gitarren. Und dann war die Frage natürlich, könnt ihr euch vorstellen, das ein Duett zu machen? Ute war sofort Feuer und Flamme, ich auch. Die Manager fanden es am Anfang leider nicht so gut. Das war so das Thema, es war so ein bisschen ja, bissig. Und dann haben wir aber uns darüber hinweggesetzt, Ute und ich haben gesagt, wir machen diesen Titel.
Ja.
Und dann hat es funktioniert. Und dann lagen sogar die Manager, wo wir die Videos gedreht haben, in den Armen und haben gesagt, oh, wir weinen.
Wir haben es ja gleich gewusst.
Ja, so ähnlich. Aber wir haben uns durchgesetzt, weil wir wussten, wenn so ein Titel die Menschheit nicht berührt, dann schaffst du es nicht. Und es war nie die Rede von uns, dass wir gesagt haben, wir machen einen Ost-West-Hit. Das haben die Ossis und die Wessis für einen Hit gemacht. Wir wollten einfach nur spielerisch erzählen, was hattet ihr am Westen, was hattet ihr am Osten. Und die haben das echt so gemacht.
Das war ein wunderschöner Titel. Also
das war dann die Wiedervereinigungshymne, was eigentlich nicht wir gemacht haben. Wir haben es nur gesungen, wir haben die Geschichte erzählt und die Menschen haben das zu ihrer Wiedervereinigungshymne gemacht.
2011.
Genau. Und da kann man rumspinnen. Und da bin ich irgendwann mal in Berlin gewesen, lauf durchs Brandenburger Tor mit dem Ernst und sag, eigentlich habe ich so ein bisschen gesponnen. Eigentlich gehört dieser Titel hier ans Brandenburger Tor. Da müsste mal irgendwann mal was sein, da müsste man singen, diesen Titel. Ich lüge dich nicht an. 6 Wochen später kam die Anfrage. 3. Oktober, Brandenburger Tor, ob wir die Dächer von Berlin da singen. Und das haben wir gemacht. Vor Millionen Publikum. Das war so eine Spinnerei von mir.
Dein größter Auftritt?
Ja.
Dein emotionalster?
Also wir mussten 3-mal ansetzen. Das war also sehr emotional, was man halt gesehen hat von dieser Fläche. Das war ja eine Fläche, Wahnsinn, die Strecke war ja Menschen umringt, Tausende. Und das war schon, du singst es, gerade wo die Stelle dann kommt, wir waren blutjung und du stehst unter diese Quadriga. und guckst das so ein bisschen nach oben, war eine Fernsehaufzeichnung, und du guckst nur so ein bisschen nach oben. Das hat mich so, ich krieg gerade Gänsehaut, wenn ich erzähle. Ja, das hat mich so weggeflasht. Ich war, nur wegen einer Nummer war ich hin und alle. Mhm.
Da stand er dann, der wie alt 46-jährige, ja, fast Newcomer des Jahres.
Da hatte ich alles zum ersten Mal selber richtig. Man kann es nicht glauben.
Weil wir vorhin über deine Mutter gesprochen haben, die hat es natürlich damals noch mitbekommen.
Die hat es mitbekommen.
Wie hat sie das? Sie hat ja mal gesagt, Kombu blast es mit dem Singen, das wird nichts.
Ja, die fand es schon immer gut. Das hat sie dann gut gefunden. Sie hat ja eine ganz andere Richtung gehört, wie ich gemacht habe. Sie war zum Beispiel ein großer Amigo-Fan. Sie war Kastl oder Spatz, Hansi Hinterseher. Das war so ihr Ding. Aber ihr Bub war natürlich auch. Ja. Das hat ihr auch natürlich auch gefallen. Sie war auch immer eine, wenn sie an den Konzerten mit dabei war, wenn ich so Auftritte hatte, dachte ich immer, wo ist jetzt meine Mutter wieder hin? Und hat der Ding gesagt, du stoppst schnell auf die Toilette. Ich wusste nie, was die da macht. Die hat richtig die Leute ausgehorcht auf der Toilette. Da ist die hin und hat die Mädels, wenn die Mädels sich da im Handwäschbecken, hat sie da eins blockiert. Aha. Und hat dazugehört. Wenn der eine dann gesagt hat, ach, der Leise ist aber schon Schnuckelchen. Da konnte ihn meine Mutter sagen, findest du? Die konnte dann noch richtig stickeln. Das sage ich mal zu meiner Mutter. Sag mal, wieso rennst du immer, wenn ich fertig bin, auf die Toilette? Würde mich mal interessieren, hat sie gesagt, wenn du wüsstest, was die alles über dich erzählen auf dem WC.
Das ist hochinteressant, weil Stefan Ross hat mir vor kurzem erzählt, dass er immer selber auf die Toilette gegangen ist, am Anfang seiner immer wieder Sonntagstouren, und hat sich eingeschlossen in der Kabine und zugehört. Du hast also deine Mutter geschickt.
Zum Spionieren. Und dann wusste ich echt, was die ab. Und die konnte dann richtig mitmachen. Die konnte dann noch richtig mitsticheln, wenn da irgendwas war. Das hat ihr richtig Spaß gemacht.
Aber zu Schlägereien auf der Damentoilette gab es nicht, weil sie ihren Sohn verteidigen musste?
Nee, gar nicht. Aber sie hat nie rausgerückt, was war. Mhm. Sie hat nur mal gesagt, wenn du wüsstest, was die über dich sprechen.
Ist ja witzig.
Wäre ich nie drauf gekommen.
Ja. Nicht umsonst ist bisher dein Vater nicht aufgetaucht in deinen Erinnerungen, weil du deinen Vater nie kennengelernt hast, persönlich.
Nee.
Aber es war quasi eine lebenslange Suche. Du hast ihn, dein Vater war Gastarbeiter, italienischer Gastarbeiter, ist dann wieder zurück nach Italien. Du hast ihn nie kennengelernt, aber es gibt eine irre Geschichte dazu. Du hast seine Spuren gesucht. Es war aber eine schwierige Suche.
Ach, es war eine mega schwierige Suche. Meine Mutter hat ja nie über meinen Vater erzählt. Also wenn ich da angefangen habe, wie war mein Vater, wie ist er gewesen und wie überhaupt, keine Chance gehabt.
Weil sie eine schlimme Beziehung hatten oder weil sie unerfreulich
war? Ich glaube einfach, sie war verletzt durch das, dass er gegangen ist. Mhm. Und sie wollte vielleicht auch nicht nach Italien zurückgehen. Sie hat mir das nie erzählt. Und auf jeden Fall war auch die Presse da mal drauf. Ich habe dann wirklich lange Jahrzehnte habe ich gesucht. Du kamst nicht weiter, wirklich nicht weiter. Und da kam irgendeiner von der Presse und hat gesagt, ich kann dir nicht versprechen, ob dir meine Mutter was erzählt. Mhm. Du kannst es versuchen. Ich bin dann die Presse nach Hause gekommen, zu meiner Mutter. Wir wollten halt so einen Anhaltspunkt haben, dass wir ein bisschen rauslocken können. Was lässt sie jetzt los und wie können wir dann weiterhin ansetzen? Du wirst nicht glauben, die hat diesen jungen Mann gesehen. Entweder hat die einen Narren an dem gefressen und erzählt dem die ganze Lebensgeschichte. Und ich saß nur noch am Tisch und so... Was sie mir nicht erzählt hat. Mhm. Und das ging über 2 Stunden und da ist der Herr gegangen und da sagt sie meine Mutter, sag mal, wieso hast du dem jetzt alles erzählt? Und wenn ich dich gefragt habe, warum hast du mir das nicht erzählt? Und dann sagt sie, ach, den fand ich jetzt ganz nett. Dann wusste ich erst mal, dass mein Vater eine andere nebenbei noch hatte und was weiß ich. Aber sie hat dann nie was weitererzählt, hat sie nie. Wer, wie, wo, was. Und dann war ich in einem Fitnesscenter und habe ich gemerkt, wie mir eine Dame immer hinterherläuft. Das ging ein paar Wochen, das Spiel, und irgendwann spricht die mich an. Und sagt sie, hallo, ich bin die Dagmar, ich will dir sagen, ich war mit deinem Papa verheiratet, er ist leider verstorben und du hast noch 4 Geschwister.
Moment, du bist, wann war das?
Das war vor mit 8 Jahren.
Du trainierst im Fitnesscenter, weil dir dein Manager gesagt hat, nimm mal wieder 10 Kilo ab. Nein,
da war auch schon nicht mehr drin.
Ja, genau. Und eine für dich fremde Frau erzählt dir das?
Ich kannte die nicht.
Die sagt, ich war mit deinem Vater verheiratet, er ist verstorben. Dann stehst du da.
Und dann war ich da wieder Affe vorm Berg und habe gesagt, für mich habe ich gedacht, ja, du kannst mich auch mal. Und dann hat sie aber gleich, sie hat gemerkt, ich zögere ein bisschen. Und dann hat sie gesagt, ich lass dir in dein Fach Bilder und die Todesbescheinigung und die Geschwister, ich lass dir alles ins Fach legen. Und das war dann 5 Tage später, war alles in meinem Fach. Wir haben so Fächer da. Mhm. War dann im Fach und dann wusste ich genau, hat die jetzt recht gehabt oder hat sie nicht recht gehabt? Und habe den Brief nicht aufgemacht. paar Tage lang nicht. Bin zu meiner Mutter und habe zu meiner Mutter gesagt, wollte die testen. Und die zwei sind zusammen in die Schule gegangen.
Meine Mutter, die kannten sich?
Die kannten sich, ja. Das waren die besten Schulfreundinnen.
Oh, heikel.
Und da bin ich zu meiner Mutter nach Hause gefahren und habe gesagt, du, können wir sprechen? Kennst du eine Dagmar? Und da habe ich schon gesehen, oh, der entgleist, das Gesicht total entgleist. Woher weiß ich jetzt diesen Namen? Dann sagt, die war doch mit dir in der Schule, ihr war doch meine beste Freundin. Da hat sie mir auch nichts gesagt. Und dann hat sie, ja, hast gemerkt, jetzt habe ich sie in die Ecke getrieben, jetzt muss sie loslassen, hat aber trotzdem nichts gesagt. Und dann bin ich nach Hause, habe abends Kerzen angemacht, einen Rotwein eingeschenkt und habe den ersten Mal einen Brief aufgemacht. Und mein Papa war bis dahin immer nur mein Erzeuger. Mhm. Und dann habe ich die Bilder gesehen, die Bescheinigung, dass er verstorben ist, 90. Und ab dem Zeitpunkt war es dann mein Papa.
Das hatte ich ihm dann nahegebracht.
Ja, das war für mich jetzt, all die Jahrzehnte, die du gesucht, ich hatte nicht mein Gesicht dazu. Jetzt hatte ich endlich mein Gesicht. Du siehst jetzt erstmal deinen Vater. Das war für mich, wie stellst du dir einen Vater vor? Italiener, groß, dunkelhaarig, klein, dunkelhaarig.
Wollte gerade sagen. Ja.
Braun gebrannt. Mein Vater war total das krasse Gegenteil. Der war groß, blond, blauäugig. War total das krasse Gegenteil. Mhm. Also das muss ich sagen. Und das hat mich dann, habe ich die ganzen Bilder angeschaut, da waren dann noch die Eltern von ihm mit drauf und es war berührend für mich. Und jetzt ist es für mich eigentlich Papa. Jetzt kann ich Papa über ihn reden.
Also eine jahrelange Suche und dann sitzt du da bei dir und ich kann mir vorstellen, dass man da mit zittrigen Händen diesen Umschlag aufmacht, weil da so alles drinsteckt.
Das war Respekt Leben. Vor diesem, ich habe den echt tagelang, die Angst davor, jetzt bist du da am Ziel, wo du immer sein wolltest. Das war für mich so, ja, jetzt entweder geht's schief oder es geht nicht schief. Mhm. Und eine Schwester habe ich schon getroffen.
Tatsächlich?
Italienische Seite.
Und weißt das sind du, also Halbgeschwister.
Halbgeschwister, ja. Und das Schlimmste war für mich, ich dachte immer, die sitzen alle irgendwo in Italien und weit weg. Ich weiß, sie wohnen in Filetto, das ist Nähe Rimini. Und das war gar nicht so. Die haben im Umkreis von 30 Kilometer von mir gewohnt.
Ach Gott.
Ich wusste das nicht. Wir haben quasi an der ganz falschen Ecke gesucht.
Ja.
Der war eigentlich in Deutschland. Heftige Geschichte.
Heftige Geschichte?
Das kann man verfilmen. Das glaubt mir keiner, wenn ich es erzähle, aber so war ich es jetzt, so ist es mal.
Aber mit so einem halben Happy End, kann man sagen. Für dich,
ich habe jetzt plötzlich noch neue Geschwister dazu bekommen. Meine Schwester kam, dass sie mir sagt, sind wir jetzt anders? Und ihr sind auch meine Geschwister. Das sind meine Halbgeschwister. Und ihr seid meine Geschwister. Wo ist denn jetzt der Unterschied? Ich muss die jetzt auch erst kennenlernen. Wie es sich entwickelt, weiß ich auch nicht. Schauen wir mal hin, wo es hinläuft. Bin ich echt gespannt.
Da hast du noch ein richtiges Projekt vor dir, ein Familienprojekt.
Und da habe ich auch meine Mutter und meiner Vater ein Lied gewidmet auf dem letzten Album, musste mal einhören, Am Ende meiner Suche heißt es. Da ist auch die ganze Lebensgeschichte von meinen beiden, von meiner Mutter und von meinem Vater drin, was ich besinge. 63, ein Unding war, eine deutsche Frau mit einem Italiener ging ja gar nicht, umgekehrt auch nicht. Der Gastarbeiter war ja eigentlich nur da, um zu arbeiten und Geld nach Hause zu schicken. Das war für mich am Ende meiner Suche. Das Mosaikstein, das Letzte, was mir gefehlt hat, hat sich erfüllt.
Das heißt, du hast dann aber auch die Geschichte deiner Mutter besser verstanden und
ja, natürlich.
Vielleicht manche Verhaltensweise von ihr.
Ich habe das auch verstanden, weil wir dann auch hinterher viel darüber geredet haben, wo dann das alles...
Dann ging's?
Ja, dann musste sie die Hose runterlassen, musste dann echt mal mir Tacheles reden, was das Sache ist. Weil ich hätte es erfahren.
Ja.
Von der Dagmar, im Endeffekt. Da hat sie erstmal alles erzählt, was so über meinen Vater, wie er war und wie das alles so gewesen ist. Und sie auch nicht an allem unschuldig war. Aber ich glaube, die haben sich beide geliebt und das durfte einfach nicht sein. Ich glaube, wenn das eine andere Zeit gewesen wäre, wäre es das Happy End gewesen, heiraten, Kind und glaube ich fast. Meine Mutter hat geweint, wo sie zum ersten Mal das gehört hat. Und dann habe ich gesagt, das ist eure Lebensgeschichte. Erst hat sie nicht so richtig hinhören wollen. Dann sagt, hör jetzt mal zu, ich habe es mit diesem Thema abgeschlossen. Papa haben wir jetzt gefunden, leider lebt er nicht mehr, aber das ist euer Andenken an euer Lied.
Schön.
Das habe ich gemacht für sie, am Ende meiner Suche.
Bevor ich dich mit der emotionalen Geschichte gehen lasse, Christian, musst du mir noch sagen, wie geht's Ferdinand?
Beim Rasenmäher?
Ja.
Oh ja, zurzeit spinnt er ein bisschen.
Das ist dein Mähroboter?
Mein Mähroboter. Meine Katze liebt ja diesen Mähroboter. Also der hat es schon so programmiert, der weiß genau, wenn Ferdinand fährt um 8, um 10, um 12 und dann hockt er vor dem Fenster und guckt und wenn der mal nicht rauskommt, wird gemeckert. Und ja, er macht ein bisschen Kapriolen zurzeit. Er steckt meistens mal fest, entweder am Häuschen oder fährt so eine Rampe runter. Und
fährt die Rampe runter?
Ja, sie haben so eine riesen Tanne, die muss man abstecken, dass er nicht in den Mulch reinfährt. Mhm. Und da fährt er es mit Karacho rein, als ob er es extra macht. Dann musst du wieder runter, musst ihn holen und darf ihn ja keiner aufheben, sonst geht der Alarm los. Das ist ja bei diesen Mährobotern. Aber dem geht es mittlerweile, ja, es geht gut.
Ich finde es schön, dass ihr den auch so ein bisschen zum Familienmitglied gemacht habt. Ne? Schon allein durch die Namensgebung.
Ja, ist Ferdinand. Und wenn du meiner Katze sagst, Angela, wo ist der Ferdinand? Dann kannst du gucken. Wird geguckt. Und da hat ein schönes Häuschen, der Ferdinand. Mhm.
Katze fährt aber nicht auf Ferdinand durchs, übers Anwesen.
Das ist eine Wohnungskatze.
Ach so.
Ich glaube, ja, wenn die eine Hauskatze, würde die draufgehen. Wenn die eine Freigängerin wäre, würde er draufgehen. Aber es reicht ihm schon, den Hals zu strecken, bis Ferdinand hinten um die Ecke fährt.
Christian, es hat mich unheimlich gefreut, dass du da warst.
Gerne.
Grüße, wie heißt die Katze? Angelo.
Angelo.
Grüße Angelo, grüß Ferdinand. Und wie gesagt, in deinem Horoskop steht ja hier, Liebe, ein Streit in der Beziehung ist noch nicht ausgestanden. Grabe tiefer, um die Wurzeln des Konfliktes zu ergründen. Damit entlasse ich dich jetzt. Das ist deine Aufgabe jetzt für den Tag. Und Ernst ist ja draußen, also ihr könnt es direkt bearbeiten.
Wenn du in 2 Tagen dann liest, Trennungsgerücht, dann weißt du Bescheid. Aber ich glaube es nicht. Mit Ernst kannst du nicht streiten.
Ich habe euch erlebt, das ist stabil. Christian, vielen, vielen Dank. Dir alles Gute. Persönlich mit der Musik. Hat großen Spaß gemacht mit dir.
Mir hat auch Spaß gemacht.
Danke.
War schön. Dankeschön.
Tschüss.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu. In der SWR4 App und natürlich in der ARD Audiothek. SWR4. Da sind wir daheim.